Manche von uns erinnern sich vielleicht, in diesem Jahr stand bereits der gesamte Hebräerbrief mit seinen 13 Kapiteln auf dem ökumenischen Bibelleseplan. In kleinen Häppchen über einen Monat lang konnten wir diese gewiss nicht leichte Kost in kleinen Tagesrationen zu uns nehmen. Auch wenn wir dabei längst nicht alles verstanden haben, war das für meine Frau und mich eine eindrucksvolle, eine lehrreiche Lektüre. Zahlreiche Kernworte und Kernthemen der Bibel sind uns hier begegnet. Unter anderem trafen wir nicht weniger als 13 Mal auf den Begriff der Ruhe. Ein Anlass, mich mal wieder persönlich damit zu beschäftigen, nicht zuletzt als Ruheständler, der ich nun seit mehr als 10 Jahren sein darf. Es gibt Leute, die mir das nicht so ganz abnehmen und meinen, ich wäre in ständigem Unruhestand, weil ich zwischendurch immer noch predige, jetzt sogar noch mal zweimal hintereinander und dabei womöglich ein wenig die Aura eines Pastors verbreite. Aber das ist nur bedingt richtig. Wie auch immer, spricht mich das Thema Ruhe immer noch an und hat es auch getan, als im Lauf dieses Jahres es auch schon mal in unseren Gottesdiensten hier praktisch auch dran war. Und das ist für mich selber Grund genug, mir wieder einmal nähere Gedanken darüber zu machen und zu fragen, was die Bibel mir dazu sagt. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht, als Tage noch tagelang lang waren? Wie habe ich sie nur rumgebracht? Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck, der Nerven zehrt, ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben, als dein Pferd. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht, so wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. So dichtete und sang schon vor einigen Jahrzehnten der Liedermacher Reinhard May, als ihn sein erstes Kind in Atem hielt. Und vielleicht trafen diese Worte auch die Gefühlslage mancher gestresster Eltern unter uns. Ja, es gibt Leute, die können über dieses Thema leicht reden. Nur ruhig Blut, rufen sie einem zu. Aber sie haben keine Ahnung, was alles möglichst auf einmal bewältigt werden muss. Sie selbst können, womöglich als Ruheständler, wie Johannes Schäfer, vielleicht eine ruhige Kugel schieben. Aber ich bin ständig gefordert. Alle wollen was von mir. Wenn ich mal im Ruhestand bin, bin ich gern bereit, wieder über dieses Thema zu reden. Und außerdem hängt es nicht auch vom persönlichen Temperament, vom Typ ab, wie ruhig jemand ist. Da gibt es welche, die von Haus aus die Ruhe selbst sind. Vielleicht sogar so, dass andere ihnen gelegentlich am liebsten in den Hintern treten würden, damit ihr Phlegma endlich mal auf Touren kommt. Im Gegensatz zu den nervösen und hektischen Typen, die Ruhe immer gleich als eingesperrt sein empfinden und ohne ihre eingebaute Unruhe gar nicht leben können, selbst im fortgeschrittenen Alter. Doch wäre es nicht schlimm, wenn wir hier alle gleich wären, auch und gerade in der christlichen Gemeinde. Alles richtig, und doch wäre es zu kurz gegriffen, wenn wir es dabei belassen, dass wir sagen, jeder und jede von uns hat es anders und ist auch anders. Wenn die Bibel von Ruhe spricht, dann klammert sie unsere Situation und unser Temperament gewiss nicht aus. Und doch geht es dabei viel weiter und tiefer. Sie ist auch nicht einseitig. Sie zeigt uns zwar auf, wie wir zur wahren Ruhe kommen können, aber sie wendet sich genauso gegen alle trügerische und selbstgefällige Ruhe. Und trotz aller Zusammenhänge unterscheidet sie klar zwischen äußerer und innerer Ruhe und zwischen zeitlicher und ewiger Ruhe. Zunächst einmal ist interessant, was die Bibel über die Ruhe Gottes sagt. Ist Gott ein Gott der Ruhe? In gewissem Sinn ja. Bereits auf den ersten Blättern der Bibel wird das bezeugt. Als Abschluss seiner Schöpfung des Universums legt Gott einen Sabbat, einen Ruhetag ein. Er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte, lesen wir. Ob er das wirklich nötig hatte, ob er so gestresst war nach diesem einzigartigen Kraftakt, wir wissen es nicht. Menschlich gesehen hätte er gewiss Millionen von Ruhetagen nötig und verdient gehabt. Aber menschlich gesehen ist hier total falsch gesehen. Nein, der Hauptsinn des Ruhens Gottes scheint vielmehr der zu sein, dass er uns Menschen damit unseren gesunden Rhythmus zeigen wollte. Arbeiten und ruhen. 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes. Manche Leute wollen hier besser als Gott sein. Wobei interessant ist, dass bei Gott der Tag eigentlich am Abend beginnt. So war aus Abend und Morgen, aus Abend und Morgen der erste, der zweite, der dritte und so weiter Tag, heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel. Nicht aus Morgen und Abend, sondern aus Abend und Morgen. Das bedeutet nicht die Arbeit und dann das Vergnügen, sondern umgekehrt erst die Ruhe genießen und dann aus der Ruhe heraus an die Arbeit gehen. Von daher ist es durchaus sinnvoll, wenn Christen weiterhin den Sonntag als ersten Tag der Woche begehen. Nach dem weltlichen Kalender fängt die Woche seit ein paar Jahrzehnten ja am Montag an und endet mit dem Sonntag. Entscheidend ist dieser Unterschied gewiss nicht. Hauptsache, der Sonntag bleibt frei. Doch von unserem Thema her hat man da schon etwas zu sagen. Erst der Ruhetag und dann die Arbeitstage. Wir sehen also, wie wichtig für Gott die Sache mit der Ruhe ist. Ja, so wichtig, dass er selbst, allerdings nach seiner Arbeit, einen Ruhetag eingelegt hat. Uns zum Vorbild und auch um von Anfang an deutlich zu machen, was nach aller Arbeit einmal kommen soll. Dass das große und letzte Ziel dieser Welt Ruhe ist. Die Ruhe Gottes. Ansonsten betont die Bibel die Rastlosigkeit Gottes. Im Psalm 121 erfahren wir, siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Er ist immer an der Arbeit. Er hat viel Arbeit, vor allem mit unseren Sünden. Wie der Prophet Jesaja betont, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Gott ist ständig damit beschäftigt, unser Leben zu ordnen, uns auf den rechten Weg zurückzubringen, uns neu auszurichten. Er sorgt für uns, damit wir ruhen können. Immer wieder begegnet uns in der Bibel diese liebende Unruhe Gottes. Ja, seine liebende Unruhe. Wie gut, dass er wacht. Über dein und über mein Leben wacht. Vor dem Einschlafen bete ich oft, danke Herr, dass ich jetzt schlafen darf und dass du heute Nacht wachst. In fast allen Religionen der Erde ist die Vorstellung vom sogenannten Deus Otiosus, vom jenseitig ruhenden Gott verbreitet. Diese Vorstellung kennt Israel als das Volk Gottes im Alten Testament nicht. Es hat keinen Gott, der immer wieder einpennt, der sich selbst genug ist und den man bei Bedarf erstmal versuchen müsste aufzuwecken. Nein, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Er ruht nicht, aber wir dürfen zur Ruhe kommen, weil seine Hand auf uns ruht. Wenn ein Mensch sein Leben bewusst Gott anvertraut und ihn für sich handeln lässt, da findet er zu einer großen inneren Ruhe. Auch dann, wenn viel Unruhe um ihn herum ist und er sich dieser Unruhe nicht einfach entziehen kann. Auch dann, wenn er selbst äußerlich gesehen vielleicht noch recht unruhig wirkt. Kein Zweifel, Ruhe darf von innen nach außen wachsen. Und mit der Zeit merkt man es einem Menschen, der innerlich zur Ruhe gekommen ist, auch äußerlich an. Und nicht zuletzt er selbst merkt es, wie Ruhe bei ihm einkehrt. Ruhe im Sinn von Frieden und Geborgenheit, nicht im Sinn von Selbstzufriedenheit und Sattheit. Vielmehr Ruhe im Sinn von vertrauender Gelassenheit. Keine stoische Ruhe, wo man einfach alles kommen lässt, wie es kommen soll, nach dem Motto, man kann sowieso nichts dran ändern. Keine Ruhe im Sinn von Gleichgültigkeit, auch nicht fromm verbrämt, sondern eine erwartungsvolle Ruhe, wo ich auf Gottes Signale warte und auf seine Signale hin mich bewege. Ich habe mal irgendwo gelesen, Ruhe ist eine von Gott geschenkte Form des Loslassens, die im Vertrauen auf ihn ihren Grund hat. Das gibt Gott seinen Leuten. Das schenkt uns Jesus, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist gemeint, wenn die Bibel sagt, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Lasst uns jetzt die Predigt mal kurz unterbrechen und ein Lied singen, und zwar das, was wir von nachher vorgesehen hatten, ursprünglich, Herr, ich suche deine Ruhe. Und dann geht's weiter. So, diese Ruhe hat mir jetzt auch gut getan. Mir geht es heute nicht ganz so gut. Vor 4 Monaten, da hatte ich eine Nierenkolik und einen Nierenstein. Und ich dachte, es wäre längst erledigt. Und in der vergangenen Nacht hat er sich wieder gerührt, dieser Stein. Und hat wieder mal eine Kolik eingestellt. Und es war nicht so angenehm. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen auf wackeligen Beinen hier. Aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Danke für eure Flexibilität. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein wunderbares, herausragendes Wort unseres Herrn Jesus zum Thema Ruhe. In einem Lexikon fand ich die Aussage, dass der Ruhebegriff der Bibel in diesem Abschnitt Matthäus 11 seine tiefste Entfaltung findet. Das Wort hier würde das ganze Heilswerk Christi umfassen. Ja, so ist es. Jesus möchte uns Ruhe schenken, uns Unruhigen, mühselig und Beladenen, Belasteten, innere Ruhe, inneren Frieden. Wenn wir wirklich zu ihm kommen und sein sanftes Joch auf uns nehmen, das heißt, wenn wir uns zur Nachfolge rufen lassen, in seine Lebens- und Dienstgemeinschaft hinein, ihm wirklich gehören wollen mit Haut und Haaren, uns unter seine Führung stellen. Sein Joch ist kein einengendes, kein versklavendes, sondern ein befreiendes Aufatmen und Freisein. In diesem Sinn dürfen wir bei ihm zur Ruhe kommen. Wer halsstarrig seinen eigenen Weg geht, so heißt es schon im alttestamentlichen Prophet Habakuk, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Vor vielen Jahren machten meine Frau und ich einen Besuch auf der bekannten Pottensteiner Burg in der Fränkischen Schweiz. Wir haben lange in dieser Gegend gewohnt. Der alte Burgherr lud uns mit seiner Frau, einer ehemaligen Tänzerin, zum Kaffee auf seiner Terrasse hoch über dem Tal ein. Ich war zunächst ein bisschen verkrampft wegen des kostbaren Porzellans, in dem serviert wurde, dass mir und uns da ja nichts passiert. Auch unsere halbwüchsigen Kinder waren mit dabei. Aber es hat sich dann gegeben, als der inzwischen verstorbene Freiherr von Winzigerode anfing, ganz lebendig aus seinem Leben zu erzählen. Bevor ich zum Glauben an Jesus kam, sagte er, hatte ich keine Ruhe. Ich habe deshalb ständig meinen Arbeitsplatz gewechselt. Das hat sich nach meiner Bekehrung grundsätzlich geändert. Da bekam ich auch ein Ja, das väterliche Erbe der Burg zu übernehmen und zu verwalten. Seitdem ist eine ziemliche Unruhe in meinem Leben. Es gibt viel zu tun, zu regeln, zu arbeiten. Ich habe ihn nicht um seinen schönen Aussichtsplatz beneidet, als er mir so einige seiner Herausforderungen und Sorgen aufzählte. Trotzdem meinte er weiter, ist bei mir durch die Begegnung mit Jesus eine tiefe Ruhe eingekehrt.